Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Content-Produktion. Sind Texter durch KI ersetzbar? Darum geht's im heutigen Content-Kompass mit dem wundervollen Olaf in Hannover.
Und meinem kogenialen Partner Gidon aus München.
Super, und wir haben den Felix Wunderwald heute als Gast und stellen euch unsere Links vor.
Ja, wir haben eine kurz und knackige Sendung heute vor, deswegen auch nur drei Links. Und da steige ich gleich mal mit dem ersten Link ein. Das ist ein Link von entrepreneur.com. Why building relationships is the marketing secrets no one's talking about. Ich gebe in letzter Zeit eine Menge Strategie-Workshops und dort ist auch eine Folie immer, wo ich zeige, dass erstmal unsere Zielgruppen mehr sind als unsere potenziellen Kunden und Kunden, sondern auch Influencer, Multiplikatoren, eigene Mitarbeiter, und das wird oft vergessen. Und es geht bei Kommunikation mit diesen Zielgruppen geht es immer stärker um Beziehungen und nicht um die Anzahl der Kontakte, die ich habe. Sprich, Messzahlen wie TKP, Reichweite etc. sind heutzutage im Marketing gar nicht mehr so entscheidend, sondern es geht um die Qualität der Beziehung zu den wirklich wichtigen potenziellen Kunden und aber auch Influencer, Multiplikatoren wie Redakteuren zum Beispiel, die einem halt Reichweite dann besorgen können auch, die dann halt meine Botschaften halt und meinen Namen verbreiten können oder meine Produktbezeichnungen verbreiten können. Und darum geht es eigentlich in diesem Artikel, das eigentlich darum geht, dass es um starke Beziehungen halt immer mehr geht im Markt.
Warum wird die Beziehung wichtiger? Weil jeder Multiplikator sein kann, dank Social Media
und Co.? Nee, weil ich glaube, das hat was auch mit der Informationsflut zu tun. Je enger du eine Beziehung du zu jemanden hast, der eine Information aussendet, desto relevanter wirst du finden. Wenn mir irgendwer Fremdes, zu dem ich keine Beziehung habe, eine Information ausgibt, werde ich vielleicht nicht so hellhörig sein oder so aufmerksam sein, wie wenn jemand mir ein guter Freund etwas erzählt.
Genau, okay. Wenn Olaf auf Facebook was über Bürostühle schreibt, dann schaue ich eher hin, als wenn das irgendjemand ist, den ich noch nie getroffen habe. Nur mal als Beispiel.
Ja, so zum Beispiel. Ja. Ja, und weil zwischen uns die Beziehung halt stärker ist, als mit irgendwem,
genau,
den man nicht kennt.
Genau, halt, ne? Genau.
Ja. Genau.
Ja. Okay. Ja, genau. Dann sollen das Unternehmen nutzen und sozusagen durch, ja, was macht man dann anders, um eine Beziehung aufzubauen? Sympathischer kommunizieren, mehr auf die Leser, Hörer achten, mit denen wir
sprechen. Also da geht es mir nach meiner Meinung ganz stark um halt positive Berührungspunkte schaffen, ne? Positive Touchpoints und natürlich wie diese Touchpoints gestaltet sind, also wie emotionalisierend oder wie ansprechend diese einzelnen Berührungspunkte dann für denjenigen sind, weil wie in so einem echten Leben auch, du triffst Menschen, die berühren dich, du triffst Menschen, die berühren dich nicht. Und das hat auch viel mit dem Auftritt zu tun, und natürlich nicht jeder Auftritt wird mir gefallen, deswegen muss man halt sich ganz genau wissen, was für Zielgruppen man da vor sich hat, was für Personas man vor sich hat, und dementsprechend dann, um so eine Beziehung auch aufbauen zu können, mit in den richtigen Ansprachen.
Ja, also mehr Arbeit reinstecken letztendlich in auch zum Beispiel Content-Qualität oder Zielgruppenansprache.
Ja, einfach mal weg von dieser TKP-Denke.
Ja,
viel. Das ist ja. ein einzelner kalter, ich sag mal, ein einzelner unemotionaler Kontaktpunkt wird keine Beziehung aufbauen.
Ja.
Deswegen ist die Anzahl an Kontakten, also der TKP, eigentlich relativ irrelevant.
Ja.
Dann haben wir da was Tolles gemacht mit unseren Termfrequenz-Moderatoren-Kollegen. Vielleicht kannst du was, was das ja eigentlich organisiert, Gidon, das Ganze so ein bisschen.
Ja, genau, so hinter den Kulissen so ein bisschen ja, mitorganisiert und vor allem halt produziert. Das war ein Riesenaufwand, aber mir macht es halt mega viel Spaß, das dann zu schneiden und die Musik von deinem Kumpel reinzupacken. Und ja, letztendlich haben wir über die größten Fehler unseres Marketerlebens gesprochen. Und da hat halt jeder seinen Schuh erzählt. Und das finde ich halt das Spannende an dem Thema, dass wir eine Frage bearbeiten aus ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Moderatoren und dadurch sich für den Zuhörer halt ein schönes, vollständiges Bild aus ganz vielen Blickwinkeln ergibt. Und genau, die nächste Sendung ist ja jetzt schon in Arbeit. Wahrscheinlich wird's um das Thema The Next, also das, was ist das große Ding in ein paar Jahren, also Google oder Facebook, je nachdem, womit sich der Moderator beschäftigt. Und wie wird sich das weiterentwickeln? So, das ist jetzt gerade geplant. Und ja, wir probieren immer am 15. Juli also 15. des Monats zu veröffentlichen. Und ja, wir wollen halt ein Format schaffen, was einfach ein bisschen anders ist in dieser Online-Marketing-Welt. Gemeinschaftsproduktion. Und mal schauen, wo es uns hintreibt.
Danke für die Info mit dem 15. Hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, das ist immer in dem Slack drin. Da geht manchmal ein bisschen was
verloren. Da bin ich nicht so oft drin. Vielleicht sollte ich mal.
Ja.
Ja. Der letzte Link ist von Xing.com. Ich finde da immer wieder in einem Xing-eigenen Content-Portal finde ich immer wieder ganz gute Beiträge. Hier geht es mal wieder ein bisschen um was aus dem Online-Marketing raus, sondern so ein bisschen in Richtung Lifehacks, sag ich mal, berichtet ein ehemaliger Investmentbanker, der sehr erfolgreich war, sowieso eine Krebserkrankung bei ihm zum beruflichen oder allgemeinen Umdenken in seinem Leben geführt hat. Also der hat immer das Leben genossen, hatte sich als Ziel gesetzt, so viel wie möglich rumzukommen, viel Geld zu verdienen. Und diese Krebserkrankung, die ihn fast hat, war bei ihm so ein Umdenken, und ich kann hier mal nur so einen Satz vorlesen. Ich glaube, da spielt das Thema Demut. Ich glaube, so eine Krankheit sorgt dafür, dass man sehr demütig wird und sehr das Leben nochmal mit einer anderen Dankbarkeit und mit einem anderen Augen sich anguckt. Ja. Und er schreibt hier ganz schön, es braucht viel Mut, aus einem lukrativen, funktionierenden System auszubrechen. Die Krankheit hat mir diesen Mut gegeben. Heute sehe ich klarer, wer ich sein will. Gerade in westlichen Ländern spüre ich bei Menschen oft zu wenig Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Und das ist Dankbarkeit, hat immer was mit Demut zu tun. Und Demut ist bei uns, sowohl bei unserer Agentur als auch bei mir als persönlich halt sehr hoch aufgehangen. Und ich finde, davon könnten sich einige mal ein Scheibchen von abschneiden.
Respekt an das Team von Xing. Ihr macht einen richtig geilen Job, muss ich sagen. Der Artikel, der beeindruckt mich.
Ja.
Echt super.
Es wird immer sehr viel geschimpft über Xing als Plattform. Ich finde die Plattform mausert sich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Die gehen da so ein bisschen den Weg von LinkedIn mit den Artikeln halt, gell? Ja, das mit der Krankheit war bei mir auch. Ich hatte vor, jetzt glaube 14, 12 Jahren hatte ich so eine Zyste im Gehirn, die war an sich nicht schlimm, die musste aber raus. Krass. Ja, das war kein Tumor in dem Sinne, aber die hat was blockiert und deswegen musste die raus, und ich hatte halt dann doch eine sehr schwere OP. Und nach dieser OP habe ich einige Sachen in meinem Leben grundsätzlich verändert, privat, die mir davor Kopfzerbrechen bereitet haben, viele Jahre lang. Und diese Krankheit war dann sozusagen die physische Manifestation dieses Kopfzerbrechens.
Okay, krass.
Und habe dann eben meine damalige Beziehung beendet und mich da richtig befreit aus einer Situation.
Krass.
Und bin heute dankbar dafür, dass ich die Krankheit hatte. Sehr dankbar.
Wie lange hast du das in dich reingefressen, dass da sowas entsteht, sowas Körperliches?
5 Jahre. Permanente problematische Situation. Okay. Ja. Und da war,
permanent.
War auch ein Jahr ganz schlimm. Also, was heißt ganz schlimm? Sehr für mich damals als noch sehr jungen Menschen, ich bin jetzt erst 31, war das halt sehr belastend. Also, ja. Will jetzt auch kein Riesendrama draus machen, nachträglich, es klingt immer alles so schlimm. Es war schon auch schlimm, aber diese Krankheit hat mir einfach geholfen, und das waren so, das kann man vielleicht auch schwer sagen. Also ich würde sagen, das wirklich sehr anstrengende waren 5 Jahre. Und man sagt ja, der Körper baut sich alle 7 Jahre, sind alle Zellen ersetzt. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt 7 Jahre lang ganz schlimm mit sich Raubbau treibt, dann ist das so die Deadline, wo man wirklich was was ändern sollte und sozusagen wieder in die positive Richtung. Sehr schön.
Ja. Du hast vorhin meinen Kumpel schon gesprochen, diesen Mann, der für uns jetzt immer die Musik produziert, beziehungsweise uns Produktionen aus seinem Fundus gibt, ist der gute Sebastian Dorn. Und wer sich ein bisschen mit Deutschrap auskennt und die Gruppe MB 1000 noch kennt, dieser Sebastian Dorn ist der nichts weiter als der gute Lord Wax DJ dieser doch relativ bekannten Hip-Hop-Kombo aus den 90ern.
Richtig cool. Hallo Foxy.
Foxy wusste ja, Moment, jetzt klingelt der Tür, ist der richtige Zeitpunkt, jetzt Musik überzuleiten. Felix Wunderwald in dem heutigen Content Kompass zu Gast. Felix, ich glaube, manche Leute kennen dich, manche Leute kennen dich noch nicht. Du hast ein oder vertrittst ein wunderbares Tool. Ich habe mir da letztens auch mal eine Demo geguckt. Stell dich doch unseren Hörern einfach mal kurz vor.
Das kann ich gerne machen. Erstmal danke für die Einladung zu eurem Podcast, zum Content Kompass. Ich bin Felix Wunderwald, ich bin derzeit bei AX Semantics. Wir sind dafür bekannt, dass wir Textautomatisierung machen. Also wir haben eine Software, die anhand aus Daten Texte schreibt und generiert. Viele kennen mich, glaube ich, noch so aus der Zeit von Zalando und Rocket Internet. Danach habe ich ein bisschen beraten, war selbstständig, ein paar eigene Startups gemacht und ja, habe angefangen im SEO und habe mich von da aus ein bisschen breiter aufgestellt.
Also du hast auch SEO-Kontext. Also wir haben, bei uns ist ja immer die sehr gemischt. Wer so da ist, mal Kommunikation, mal SEO, mal eher Online-Marketing. Also du bist auch klassischer, kommst klassisch aus dem SEO-Bereich.
Komm klassisch aus dem SEO, hab dann aber viel, gerade so zum Beispiel auch bei Zalando, der Nils war zum Beispiel Nils Cutter war einer meiner ersten Zalando-Buddies, den ich damit reingeholt habe. Und wir haben dann das Conversion-Rate-Team aufgebaut, Conversion-Optimierung. Das heißt, ich bin da auch relativ breit aufgestellt, aber mein Steckenpferd ist schon eigentlich SEO, auch wenn man das dann irgendwann natürlich am wenigsten macht, weil man sich mit den ganzen anderen Sachen, die man nicht so gut kann, am meisten beschäftigt.
Felix, interessanter Lebenslauf. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Nils Cutter auch vorher bei Zalando war, bevor er da mit Conversion Lift angefangen hat, sich da selbstständig gemacht hat und dann Leap mit gegründet hat. War mir jetzt auch eine neue Information.
Kleine Anekdoten, halt ich glaube, davon gibt es einige.
Okay. Conversion Optimierung, SEO und Conversion Optimierung. Was war jetzt so der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte mich mit so KI beschäftigen und Semantik und so? Zumindest gehe ich mal beim Namen Semantics, gehe ich mal davon aus, dass auch was mit semantischen
Sachen. Also warum ich bei AX Semantics bin, ist eigentlich auch ganz einfach. Ich habe bei Zalando das Projekt geleitet mit was mit Produktdaten zu tun hatte. Und da habe ich auch meinen jetzigen Chef, den Sam Alkan, kennengelernt, weil der natürlich aus unseren Produktdaten Texte machen wollte damals, also aus den Zalando-Produktdaten. Und ich habe damals ein kleines Projekt mit denen gemacht, also ein kleines großes. Wir haben mehrere Länder komplett betextet in 3 Sprachen. Und seitdem kenne ich ihn eigentlich und habe die Firma auch immer verfolgt. Und irgendwann war es in einer Zeit, als wir, ich glaube, ein Abendessen zusammen hatten in Berlin, wo wir dann gemeinsam gesagt haben, so, ich steige jetzt ins Marketing mit ein, ich vermarkte das ein bisschen besser und wir bringen das ein bisschen internationaler auf die Straße, versuchen das mehr ins E-Commerce reinzubewegen und einfach mehr Kunden zu gewinnen.
Und bist du Gesellschafter oder irgendwas bei dem, bei Firma?
Nee.
Okay.
Nee, ganz normal.
Und Zalando ist dann halt so eine Art Brutstätte von dem ganzen Tool.
Wir hatten damals auch schon andere große Kunden, wie zum Beispiel Otto. Aber Zalando waren dann schon sehr extrem, sag ich mal. Also gleich komplette Länder zu betexten mit allen Produkten ist natürlich eine Herausforderung. Und das machen die wenigsten so strikt.
Also Zalando war Kunde und dabei hat sich sozusagen das Tool dann entwickelt.
Nee, das Tool gab es zu dem Zeitpunkt schon 1-2 Jährchen. Wir waren damals aber kein Tool, sondern wir haben im Endeffekt Texte für Kunden geschrieben. Das heißt, wir haben unser eigenes Tool bedient und haben Texte ausgeliefert Und dann hat man aber auch relativ schnell gemerkt, dass zum Beispiel, wenn du 100.000 Produkte beschreibst, dass du die ja niemals reviewen kannst. Du kannst dich aber auch niemals mit allem gut auskennen. Das heißt, man hat extrem viele Schleifen mit dem Kunden zum Thema Verbesserung, Wording, Tonalität und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Zalando auf jeden Fall einer der Kunden war, wo man diesen Schmerz gemerkt hat und sich gesagt hat, wir müssen ein Tool bauen, was Software as a Service ist, was der Kunde selbst bedienen kann.
Okay. Jetzt mal zum Tool. Was ja. macht das Tool genau und wie funktioniert es? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen.
Kann ich machen. Also das Tool nimmt sich Daten, das können zum Beispiel Produktdaten sein, das können Sportdaten, also ein Fußballspiel sein, das kann Börsendaten, Wetterdaten, also alles, was irgendwie semantisch strukturierte, sinnvolle Daten sind. Das Tool kann die interpretieren. Man kann anhand der Interpretation Regeln aufsetzen, also zum Beispiel, wenn das Material Polyester ist, dann ist es leicht zu reinigen. Das wäre zum Beispiel eine Regel, die man aufsetzen kann. Und wenn es leicht zu reinigen ist, dann schreibe ich dazu Sätze. Dann kann ich zum Beispiel schreiben, diese tolle Jacke der Marke XY hat den Stoff Polyester und ist dadurch leicht zu reinigen und schmutzunabwendbar. Nein, das war das falsche Wort. Schmutzabweisend ist das richtige Wort. Und so kann ich halt einen Satz bauen. Und den Satz kann ich mit Synonymen ausstatten und unsere Software in der neuen Version, in der Version Next, kann automatisch erkennen, was von diesem Satz, den ich geschrieben habe, sind Datenfelder, was sind Adjektive, was sind Verben, was sind Nomen und so weiter und so fort. Und schafft es dann mit einer Linguistik, die Daten zu interpretieren und in dein Satzgefüge automatisch reinzubauen. Das heißt, ich habe nicht mehr das Problem, wir kennen vielleicht alle, wenn wir aus dem SEO-Bereich kommen, diese Content-Spinner, wo ich die ganze Zeit Ausnahmen programmieren muss, wo ich das Problem habe, das Hotel ist auf Rügen und in Berlin. Das heißt, das muss ich alles irgendwie wissen und unsere Software kann das. Und das kann es nicht nur für Deutsch, sondern in, ich glaube, jetzt 27 Sprachen. Ich check das immer nicht so, weil wir machen eine Sprache in der Woche. Also super schnell.
Okay, weil wir hatten gestern Vorbesprechung und haben dann irgendwann gesagt, eigentlich ein hochintelligenter Content-Spinner. Stimmt das gar nicht? Ist es mehr als das?
Also es kommt darauf an, was man unter Content-Spinner versteht. Für viele ist das natürlich auch sehr negativ, weil es halt dumme Texte ausspuckt durch das Regelwerk dahinter und durch die Entscheidungen, die man dadurch treffen kann. Und die einzelnen Regeln formen ja, wenn du 10 Regeln hast, weil du hast 20 Datenpunkte und du hast daraus 20 Regeln, kannst du daraus 50 Sätze bauen, dann ist das natürlich irgendwann nicht mehr nur noch ein Content-Spinner, sondern wirklich eine KI, weil es wirklich deine Sätze, deine kompletten Texte generieren kann. Und Ziel der Software ist natürlich zu sagen, wenn neue Daten reinkommen, zum Beispiel neue Produkte kommen rein, eine neue Börseninformation kommt rein, ein neues Fußballspiel kommt rein, dass ich automatisiert einen neuen Text habe, weil ich der Maschine alles beigebracht habe. Das ist natürlich das ganz große Ziel. Und dadurch spart man natürlich Zeit und man kann Dinge betexten, die man eben recherchieren muss, die man nachprüfen muss und nicht
automatisieren. Was ist jetzt sonst noch möglich? Du hast jetzt von so Shop-Inhalten gesprochen. Kann ich dem Tool schon einen individuellen Stil auch beibringen? Kann das dann Fachbeiträge schreiben oder wo sind da bisher jetzt die Grenzen der Technik?
Also Fachbeiträge nicht. Alles, was mit Recherche zu tun hat, nicht in Daten zu sehen ist, funktioniert natürlich nicht. Das heißt, alles, was man recherchiert, geht einfach nicht. Alles, was man interpretiert, geht nicht. Also wenn zum Beispiel jetzt der Apple-Chef auf der Bühne steht und einen kleinen Hinweis gibt, wie das neue iPhone aussehen könnte, können wir nicht darüber einen Text schreiben. Das funktioniert halt nicht. Wir können aber alles betexten, was Daten hat.
Okay.
Und cool. Also was alles, wir auch was machen, hat, in welche Richtung
Recherche das ist, da müsste das Tool dann sozusagen eigenständig denken können. Oder?
Genau. Das heißt, man müsste in irgendeiner Art und Weise Daten reinfließen lassen, sei es Video, sei es Sprache, sei es was immer. Und dann würde es sich daraus Daten ziehen und Texte schreiben, aber das machen wir nicht. Sondern wir brauchen strukturierte Daten.
Okay.
Was wir aber machen können, ist aus strukturierten Daten auch Chatbots machen. Das machen wir auch. Das heißt, man unterhält sich im Endeffekt mit unserer Software. Die Software erkennt, was sagst du gerade. Beispielsweise, kann ich heute grillen? Und die Software versteht, er fragt gar nicht nach, ob ich noch genug Fleisch im Kühlschrank habe und Kohle, sondern wie das Wetter wird. Und antwortet dann, ja, Felix, du kannst grillen, weil heute wird es 23 Grad in Berlin, beispielsweise.
Cool.
Okay, ich würde gerne an der Stelle, weil du auch von KI schon gesprochen hast, noch eine Frage vorziehen, die eigentlich erst wir später eingeplant haben. Und zwar, Erstmal, was sind genau die Trainingsdaten, an denen ihr die KI trainiert quasi?
Also die, wir selber trainieren ja eigentlich nur die Sprache, nur die Linguistik dahinter. Das heißt, wir sind auch dafür zuständig, wenn sich etwas an der deutschen Sprache oder an irgendwelchen Sprachen ändert, dass unser Tool das auch versteht und kann. Das reine Regelwerk, was mir hilft, diese Daten zu interpretieren, das kann der Kunde selbst schreiben. Was unsere Software macht, ist einfach zu erkennen, was sind das für Daten? Was für Texte schreibe ich aus den Daten heraus, ohne das Regelwerk zu betrachten? Das heißt, wie ich schon gesagt habe, erkennt es, dass es eine Insel ist, es erkennt, dass die Mehrzahl von, das Plural von bestimmten Wörtern einfach ein S hin dran gehängt wird oder manchmal auch nicht. Das heißt, es kann Silbentrennung. Und was die KI auch noch kann, ist, wir haben so ein kleines Tool gebaut, das kann den Text analysieren, während er auf der Webseite ist und gucken, Texte, die mehr Aufmerksamkeit bekommen, das heißt zum Beispiel länger gelesen werden, können öfter generiert werden.
Ich frag da immer ein bisschen genauer nach, weil heutzutage überall das Label KI draufgepackt wird, obwohl vieles eigentlich Statistik, Semantik ist und aber nicht mehr, weil an der KI ist ja wirklich das Besondere, dass du nicht nur die bestehenden Daten nutzt, zu interpretieren, sondern dass du auch quasi predictive irgendwas rauslesen kannst, Sachen in den neuen Kontext halt bringen kannst. So.
Deswegen sind wir bei der Nennung von KI auch sehr vorsichtig, weil niemand weiß es so genau, wann fängt das KI an, wann hört das auf. Und also wir benutzen das im Marketing fast gar nicht, im Sales sowieso nicht, weil wenn wir irgendjemanden am Telefon haben, der unsere Software kaufen will und wir fangen an, über KI zu reden, dann hört er sich das wahrscheinlich 2 Stunden lang an.
Wird halt gerne benutzt. Ich für meinen Fall gehe ja erstmal davon aus, dass wir gerade im maximalen Machine Learning-Zeitalter sind und nicht im KI-Zeitalter. Ja. Aber das klingt, künstliche Intelligenz klingt natürlich immer viel spannender als Machine Learning.
Also was wir grundsätzlich machen, wir stellen uns in der Branche auf Natural Language Generation.
Das heißt, okay,
alles klar. Um natürliche Sprache zu generieren.
Okay, alles klar, okay, gut.
Also das heißt, ich kann jetzt auch schon dem Tool wirklich einen eigenen Stil beibringen, was eben dann zu meiner Corporate Language passt, und das geht alles schon, wenn solange es datengetrieben ist. Und was ist da noch denkbar? Also wo geht's dann so auch in die Richtung? Google hat ja auch einen Wikipedia-Eintrag geschrieben. Gut, das ist auch sehr datenlastig, aber was ist da noch denkbar in diesem Natural Content Generation Markt?
Genau, also was dabei denkbar ist, ist, dass wir vor allen Dingen interpretieren oder wissen, wer liest gerade den Text oder wer hört den Bot oder wer bekommt einen Bericht. Das heißt, da geht es immer mehr hin, dass wir weggehen von diesem, man erstellt einfach einen Text zu einem Produkt, sondern man fragt sich, wer liest gerade diesen Text, wer spricht gerade und wer hat die Frage gestellt, wer fährt den LKW und hat gerade ein Problem mit dem Luftdruck vom Reifen. Wenn das zum Beispiel ein polnischer LKW-Fahrer ist, dann gibt es den Text in Polnisch. Wenn das aber der Betrieb ist, der den LKW wartet, dann wird das wahrscheinlich ein Techniker lesen, der braucht einen ganz anderen Bericht als der LKW-Fahrer beispielsweise.
Und wie erkennt und woran erkennt ihr jetzt, wer den Text gerade liest?
Das kann ich hinterlegen. Das muss ich natürlich auch als Daten
hinterlegen.
Also wir haben zwar auch ein eigenes Lab mit 5 Leuten, die an sowas entwickeln. Das heißt, wir versuchen natürlich auch schon herauszufinden, wer das jetzt wirklich gerade, wer die Anfrage stellt. Aber in der jetzigen Version ist das, du sagst uns, wer den Text liest, wer jetzt gerade diese Anfrage stellt, und wir geben den Text, den du definierst, aus, und dadurch wird der Text zum Beispiel mehr fachlicher oder einfacher zu verstehen.
Und wenn man jetzt im Marketing bleibt, also da geht es ja dann eben in diesen recherchieraufwendigeren Texten, glaubt ihr, dass man da auch dann vorstoßen kann mit eurer Technologie oder mit der Machine Learning generell? Oder seht ihr das?
Das glauben wir nicht.
Okay.
Also wir glauben nicht, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren dass das funktioniert. Dass man Recherche betreiben kann, dass man verschiedene Meinungen einholt, diese interpretiert und daraus einen neuen Text schreibt, der irgendwie auch total neu ist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert in den nächsten 10 Jahren. Also jedenfalls ist das auch nicht das, was wir sehen. Und das Witzige ist, wenn wir unsere Konkurrenz angucken, also unsere Mitbewerber, die auch in dem Bereich sich tummeln, dann sind wir sind halt Marktführer. Wir haben die meisten Kunden, wir haben die meisten Sprachen, wir erstellen die meisten Texte, sind derzeit bei 35 Millionen Texten im Monat. Und wir sehen nicht, dass das in diese Richtung geht.
Dürft ihr Kunden von euch nennen? Oder?
Wir haben hauptsächlich große E-Commerce-Kunden, aber auch in der Industrie vertreten mit sowas wie Bosch oder Deloitte. Das glaube ich, Deloitte ist im Banking-Bereich. Das heißt, wir sind da ganz weit aufgestellt, aber E-Commerce ist unser Steckenpferd, weil da
natürlich. Das finde ich spannend, weil da, klar, E-Commerce hat eher einen Shopping-Feed meistens eh schon mit allen Produkteigenschaften für verschiedene Systeme, andere schon geschaffen. Da kann ich es mir relativ einfach vorstellen, wie das Tool eingesetzt werden kann, weil da hast du Attribute, da hast du Begriffe, also Nomen, sag ich jetzt mal, du hast Attribute dazu, die du da irgendwie dann auch strukturiert hinterlegen kannst. Weil du sagtest Bosch, für was nutzt denn Bosch zum Beispiel die Technologie?
Um die Maschinen zu beschreiben.
Also Maschineneigenschaften, ja, okay.
Aber zum Beispiel, wir machen viel im Publishing-Bereich, das heißt News, da ist natürlich ganz klassisch Wetter und Sport. Oha. Aber ich meine, im Sport gibt es auch verschiedene Anbieter, die ja wirklich jeden einzelnen Spielzug im Fußball dokumentieren, wer hat den Pass
gespielt. Diese Ticker meinst du, oder zum Beispiel? Okay.
Was Fokus Online zum Beispiel.
Genau.
Ja. Geil.
Und was man dann auch machen kann, man kann Texte schreiben, die ein Redakteur auch nie schreiben könnte. Man kann also statistische Auswertung betreiben. Wenn Bayern gegen Bremen spielt, hat Bremen in den letzten 5 Spielen ein Tor geschossen.
Okay. Cool.
Und das sind Dinge, die kann niemand recherchieren. Und das geht ja runter bis in die 5., 6. Liga. Das heißt, also die sammeln ja Daten nicht nur in der ersten Liga, weil darüber schreibt ja darüber hat jeder Zeit zu schreiben. Aber in der 5. Liga schreibt ja kein Mensch mehr was drüber, weil die Reichweite einfach zu klein ist. Und da sehen wir halt super viel Potenzial. Und wenn man das überträgt auf E-Commerce, wenn man das überträgt auf Krankenhäuser, wo die Schwestern halt irgendwelche Datenblätter in der Hand haben und lesen müssen, verstehen müssen, worum es da jetzt gerade geht, wenn da ein zusammenhängender Text stehen würde, würden das viele Menschen wahrscheinlich einfacher verstehen. Also es gibt super viele Anwendungsbereiche.
Das klingt ja so sehr harmonisch, als müssten jetzt Texter, Redakteure, Content Producer überhaupt nicht um ihre Arbeit bangen. Wie kommen Redakteure, also Content Producer, Texter in eurer Welt vor in der Zukunft? Wie könnten sich da die Jobs von Leuten verändern, vor allem jetzt im Marketing und Journalismus?
Gute Frage. Wir arbeiten mit dem Deutschen Texterverband zusammen. Da sind, ich glaube, 150 Texter drin, aber da muss man alles schreiben können, was es gibt. Und das ist gerade so unser Use Case, den wir machen. Das heißt, wir suchen wirklich Texter, die alles beschreiben, die nicht einfach nur E-Commerce machen, die irgendwie mal einen Zeitungsartikel geschrieben haben, sondern die müssen in allen eine Prüfung ablegen und werden dann diesen Verband aufgenommen. Und die nächste Prüfung wird sein, ein AX Semantics Content / Text zu schreiben. Das heißt, die lernen unsere Software, um sich darauf einzustellen, in welche Richtung das geht zukünftig. Und wir sehen uns eher dahingehend, dass wir das Tätigkeitsfeld eines Texters erweitern, anstatt beschränken.
Dass der eure Maschine füttern kann, sozusagen.
Genau, dass er unsere Maschine betexten kann. Genau, dass er nicht die Daten macht, weil das machen genug PIM-Systeme und auch Leute, die in den Firmen sind, ne? Aber das wir haben auch schon einen Marketplace, das heißt, darüber könnten sich Texte auch anbieten, könnten sagen, mein Steckenpferd ist Sport beispielsweise. Und die klinken sich dann bei dem Kunden mit ins Projekt mit ein und betexten im Endeffekt seine Daten, die er hat. Das ist unsere Zukunftsversion, die wir haben. Das heißt, wir sind nicht die den Texter den Job wegnehmen, sondern wir nehmen eigentlich eher so Textbroker und sowas alles den Job weg. Also die Leute, die auch nicht skalierbar sind. Am Ende, die sagen zwar von sich selbst, sie sind skalierbar, aber eigentlich sind sie es nicht, weil man müsste ja jeden Text beauftragen, man müsste jeden Text nochmal Korrektur lesen, bevor man ihn irgendwie online stellt, und das nimmt natürlich unsere Software ab.
Okay, wie reagiert, habt ihr Kontakt zu so Plattformen wie Textbroker und Content.de, die ja auch viel, glaube ich, im E-Commerce-Bereich an Texten erstellen? Sehen die auch Bedrohung oder?
Musst du sie fragen.
Okay, also du hast mit denen dich noch nicht ausgetauscht oder die mögen dich nicht.
Also wir müssen, ich muss ganz klar sagen, dass ich mich auch mit unseren Mitbewerbern nicht austausche, weil wir state of the art sind. Also wir machen Dinge, wir gehen Wege, die bis jetzt noch keiner gegangen ist. Im Sales, im Marketing, auch bei unserer Software. Ich meine, Olaf, du hast die Demo gesehen, wohin die Software geht. Du weißt, was als nächstes kommt. Ich habe ja auch, beziehungsweise wir haben ja auch ein großes Event in Berlin gemacht. Das heißt, wir machen eigentlich Dinge, die sonst keiner macht. Und von daher bringt es mich irgendwie auch nicht weiter, mich mit Leuten auszutauschen, die das machen, wie wir es vor 2-3 Jahren gemacht haben.
Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid nicht diejenigen, die den Textern den Job wegnehmen. Gibt es da Firmen, die, also vielleicht behaupten es manche, aber gibt es Ansätze von Machine Learning Unternehmen, die den Redakteur wirklich ersetzen wollen? Das geht ja immer so ein bisschen durch die Presse. Aber wie viel ist da dran aus deiner Fachmann-Sicht?
Es kommt darauf an, wer der Kunde ist. Also ich glaube, dass die Maschinen halt immer noch relativ beschränkt sind. Und wir reden ja zum Beispiel bei dem Textspinner, ist das ja genau das Gleiche. Da ist man halt irgendwie eingeschränkt, da ist man zufrieden, wenn die Qualität halbwegs okay ist und besser als nichts. Und das ist halt nicht unser Ansatz. Unsere Maschine soll ja wirklich Texte schreiben, die man nicht unterscheiden kann von menschlichen handgeschriebenen Texten. Ja. Und solange wie wir uns das auf die Fahne schreiben, und das tun wir einfach, würde ich niemals behaupten, dass wir Texte in den Job wegnehmen, weil unsere Texte sind initial immer per Hand geschrieben. Also man muss der Maschine ja sagen, was sie machen soll. Wir wollen auch, dass die Menschen Kontrolle über die Maschine behalten. Und bis jetzt sehen wir noch keine Möglichkeit, das zu tun, außer initial ein Setup zu machen und die Maschine zu füttern mit allem, was sie braucht.
Ja, also und,
dafür braucht man ja dann immer Texte.
Ja, also eigentlich ist es mir so, ein Unternehmen kann dann sein Geschäftsfeld erweitern, indem es auch über die dritte, vierte, fünfte Liga schreibt, aber die Top-Redakteure, die über die erste und zweite Liga schreiben, also jetzt beim Fußball oder Sport generell zum Beispiel, behalten ihren Job sozusagen, sondern die können einfach nur mehr machen. So verstehe ich das jetzt.
Genau,
das
oder Otto hat ja auch zum Beispiel extrem viele Texte bei sich sitzen. Warum sollten die überhaupt einen Produkttext schreiben? Das muss halt, oder die kleinen Kategorien beschreiben oder die kleinen Marken beschreiben. Man kann halt sich halt dann wirklich die Mühe geben, das 80-20 Pareto-Prinzip anzusetzen und zu sagen, ich schreibe über die 20 Top-Marken und investiere da 80% meiner Zeit. Und dann funktioniert das auch. Und die anderen 20% füttere ich die Maschine mit Optimierung, mit neuen Daten, mit neuen Sätzen und optimiere dahingehend weiter. Und bis jetzt ist es, glaube ich, ganz oft andersrum. Ich schreibe halt 80% Schrotttexte, die ich eigentlich nicht per Hand schreiben möchte und habe dann nur noch 20% Zeit für die Premium-Texte. Und das ist eigentlich unser Kernmarkt,
wo wir halt einfach. Okay, und den Billigtextern, also jetzt Anführungsstrichen Billigtextern, die irgendwie Texte für 1 Euro schreiben, bei Textbroker, Content.de, wie auch immer, denen empfiehlst du sozusagen aufzurüsten.
Und, es gibt, also wir haben viele Kunden, die bei uns anrufen und sagen, ja, ich würde gerne, ich habe eine Hunde-Webseite und schreibt da über Hunderassen und was es in neu in der Züchtung gibt und so weiter und so fort. Und da sagen wir zum Beispiel, ja, das ist halt unter 100 Texten im Monat. Lass das, wenn du das nicht selber schreiben möchtest, mach das
bei Textbroker. Weil es sonst zu aufwendig wäre, überhaupt erstmal.
Ja, absolut.
Die Maschine.
Das sind einfach die Menge nicht mehr.
Genau. Wie ist es dann, wenn der Wettbewerb Content generiert auf diesem hohen Niveau? Kann ich dann als großer Shop überhaupt noch mit Content ausstechen? Mit Content-Qualität? Mhm. Geht das auf dem Weg überhaupt? Mhm. Oder sind dann alle gleich und dann entscheidet, wer den cooleren Blog hat? Oder wie
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ja. Also bei uns, das ist ein Hand-in-Hand-Spiel. Es sind drei Dinge, die wichtig sind. Und da habe ich am Anfang ja schon auch gesagt, aber vor allen Dingen, man grenzt sich über Daten ab. Je mehr Daten ich habe, desto besser. Desto mehr kann ich Entschlüsse treffen, Entscheidungen treffen, Dinge betexten. Okay. Das heißt, Daten ist das Erste. Je besser dein Datenset ist, desto mehr Regeln kannst du aufsetzen. Jetzt kommt das Nächste. Wenn ich Entscheidungen treffen kann, kann ich mehr Sachen betexten. Das heißt, das neue Handy kommt raus, das neue iPhone 10. Das hat auf einmal viel, viel mehr Speicher als die anderen Handys oder alle Handys auf dem Markt. Das heißt, ich schreibe einen neuen Satz, der sagt, wenn der Speicher größer ist als X, dann schreibe den und den Satz. Wenn das kleiner ist, dann schreibe den anderen Satz. Das heißt, und dann drücke ich auf den Knopf und dann werden alle bestehenden Texte von allen Handys daran angepasst. Das heißt, man kann immer als Referenz nehmen das iPhone 10. Das heißt, man könnte das iPhone 3 mit dem iPhone 10 vergleichen und schreiben, was hat sich in der Zeit geändert. Oder, und das ist natürlich, sowas ist, das ist halt mächtig, weil ansonsten müsstest du jeden alten Text anfassen.
Und das ist ja auch total geil, wenn du einen Artikel schreibst, dann kannst du dir irgendwie als Redakteur, Journalist, Texter, wie auch immer, also theoretisch, wenn du Zugriff auf so ein Tool hättest, könntest du dir so einen Blog einfach generieren
lassen. Genau, theoretisch geht das, ja. Also gerade so, Vergleiche ist eigentlich relativ easy, ja. Und
geil.
Das ist nur ein Beispiel. Und also das heißt, wir waren beim Daten ist ein Thema, Regelnset ist ein Thema und natürlich die Texte. Das heißt, je besser ich Texte schreibe, ich kann natürlich auch emotionale Texte schreiben, weil wenn ich weiß, das Holz von einem Tisch ist 200 Jahre alt oder es sind alte Dielen, dann kann ich natürlich schreiben, der Tisch mit dem alten Dielen macht aus ihrem Raum gleich ein individuelles oder aus dem Esszimmer einen individuellen Spot, wo sie mit ihren Freunden zusammen essen können oder whatever. Das heißt, auch die Emotionalität funktioniert auch, indem ich weiß, was es für ein Produkt ist. Ich glaube, der Karl Kratz erzählt, ist ja ganz oft so bei diesem Thema mit dabei und sagt, hört auf zu schreiben, was das reine Produkt ist, sondern packt Emotionalität mit rein, weil das konvertiert halt. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen halt, wenn wir jemanden haben, der unser Tool bedient und nicht nur reine Produktbeschreibung schreibt, sondern auch wirklich emotionale Schlüsse daraus trifft, was das Produkt eigentlich ist, welche Funktionalität es hat oder welche Eigenschaften es hat, dann konvertiert
der Text natürlich. Also nicht nur emotional schreiben, sondern auch sich auf den Leser, die Leserinnen konzentrieren. Was bringt dir denn das so?
Genau. Und was für ein anderes Beispiel ist, es gibt einen Anbieter, der vergleicht Bus, Bahn und Flugreisen miteinander, die Zeiten, wie schnell geht das, über welche Strecke fliegt man und wie teuer ist es natürlich. Mit dem arbeiten wir zusammen und die finden heraus, was der Kunde eigentlich am meisten möchte auf dieser Route und setzt je nachdem den Text um. Das heißt, wenn ein 50-jähriges Ehepaar oder ein 50-jähriger Userin surft auf die Seite und guckt, wie sie von Berlin nach Paris kommt, wird häufig der Flug als erstes genannt. Das heißt, dann kommt, sie können nach Paris fliegen zu dem und dem Preis, es dauert nur Direktflug, 3 Stunden, whatever. Und der Flug geht alle 2 Stunden von Tegel. Wenn da jetzt aber ein Student drauf surft, der 25 ist und der vorher schon eine Busreise nach Hamburg gebucht hat und eine Busreise nach Stuttgart, da wird der Busreisentext als erstes stehen. Das heißt, man kann auch wieder da auf die Zielgruppe eingehen, was steht vorne, was steht hinten und das ist ja auch individuell. Das heißt, wenn ich die Daten habe von den Kunden, dann kann ich sie natürlich in mein Datenset mit einbauen und in meine Sätze. Das ist auch da. Jemand hat die Daten, jemand anderes hat sie nicht und schon werden die Texte
komplett anders. Cool. Also ja, dann gewinnt einfach sozusagen in dem Fall das Marketing, das mehr über die Zielgruppe weiß oder mehr Produktinfos da hat.
Auch, ja.
Ja, ja. Total spannend.
Absolut, ja.
Olaf, du bist so still, wir haben keine Fragen mehr, gell? Wir haben uns vorgenommen,
halbe Stunde.
Wir haben uns vorgenommen, eine kurze Sendung zu machen, endlich mal, und wir sind durch.
Hast du noch, wir können ja noch über was, so ein Thema, was dich gerade ganz besonders beschäftigt irgendwie, Felix, das, was wir hier noch mal ein bisschen besprechen wollen, wo du vielleicht auch von uns.
Also wir können gerne über den Preis reden, weil das finde ich relativ spannend.
Das ist auch du hast ja gesagt, ab 100 Texten lohnt sich das. Wie kann man das vergleichen mit einem Team von Textern, das jetzt schreibt?
Also wir sehen uns ja schon als Tool und nicht als, also als reine Software und nicht als Mitarbeiter in der Firma. und unsere Software war bis vor einem Jahr noch eine Enterprise-Software. Das heißt, wir haben damals monatlichen Betrag aufgefahren, der so um die 1.500 Euro ging und auch Verträge geschlossen, die 24 Monate gingen und so weiter und so fort. Also es war eine Enterprise-Software. Wir haben uns davon verabschiedet und haben gesagt, wir möchten das für jeden verfügbar machen. Das heißt, wir sind zu dem Modell übergegangen, dass es im Monat 279 Euro kostet. Mhm. Die Software per se, was nicht besonders teuer ist für eine Software. Und wir haben dann die ersten 3 Monate gibt es dann so ein extra Onboarding. Also man ist so eine Hypercare-Phase. Wir haben ja Computerlinguisten sitzen, die sich jeden Tag theoretisch deine Daten angucken und sagen, wie du deine Texte schreiben kannst, damit du selber lernst. Das heißt, du willst nicht einfach nur eine Software und viel Spaß damit, sondern wir helfen dir dabei. Das kostet, glaube ich, 159 Euro oder so. Also auch so ein Betrag, wo du sagst, ja, okay, kann ich mir leisten, sobald ich einen Gewerbeschein habe. Und eine Textgenerierung kostet bei uns 8 Cent.
Okay.
Und der Text kann bis zu 10.000 Wörter haben.
Vielleicht noch, weil du aus dem SEO-Kontext selber kommst, fließt da irgendwie in das Tool auch mit rein bei der Texterstellung irgendwelche SEO-Geschichten, der TF-IDF oder irgendwas in die Richtung, irgendwie, dass da was mit berücksichtigt wird, oder ist es rein Linguistik basiert und ohne irgendwelchen SEO-Schnickschnack?
Das ist eine gute Frage und die kann ich dir so genau gar nicht beantworten, weil ich glaube, wir hatten das mal, ich weiß gar nicht, ob das immer noch drin ist. Also wir hatten sozusagen hinter der Textproduktion war ein Tool hinter, das ein WDF-IDF macht und dir dann theoretisch sagt, hat es die Begriffe drin, die du vielleicht für deinen Keyword, mit dem du ranken möchtest, brauchst. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer noch drin haben. aber es kommt mir sehr, sehr bekannt vor.
Okay, dann nochmal, du wirst euch, ihr werdet ja Gegenwind bekommen, wenn ihr so ein Tool auf den Markt bringt. Wahrscheinlich weniger aus der SEO-Ecke oder aus der Online-Marketing-Ecke, sondern eher aus der klassischen Kommunikation, kann ich mir vorstellen. Was sind so die üblichen pauschal Anti-Argumente gegen euer Tool aus der so einer Ecke?
Also uns als Tool, also als SaaS-Software gibt es seit 2-3 Jahren. Das heißt, wir sind den Gegenwind gewohnt und wir sind halt schon disruptiv, ne? Also du änderst ja die Art und Weise, wie du einen Text schreibst. Früher hast du sie immer vertikal geschrieben, das heißt von oben nach unten. Du hast dir ein Produkt genommen, einen Tisch und hast oder einen Schuh oder ein Handy und hast es von oben bis unten durchgetextet. Was du mit unserer Software machst, ist ja die Eigenschaften zu betexten, die Aussagen zu betexten. Das heißt, die Bildschirmgröße. Und die Bildschirmgröße muss nicht nur das Handy sein, das kannst du auch fürs Tablet einfach nehmen. Also man könnte theoretisch diesen Satzbaustein 1:1 kopieren und könnte damit alle Tablets oder alle Fernseher beschreiben. Während du zum Beispiel die Temperatur und das Fassungsvermögen, ob das jetzt ein Ofen ist oder ein Kühlschrank, ist auch genau das Gleiche. Versteht ihr? Weil ein Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen und es kann bis zu minus 6 Grad. Kann aber auch wärmer. Ein Ofen hat ein Fassungsvermögen und kann von 0 Grad bis 300. Also das ist ja, trotzdem beschreibst du ja das Gleiche. Und das zu lernen und das zu verstehen, weil man anhand von Daten beschreibt und nicht mehr von Dingen, die man irgendwie einmal vor sich hat und dann runtertextet, das ist halt das, womit sich viele Leute anfreunden müssen.
Cool. Und
wenn sie das tun und das verstehen, dann gibt es eigentlich gar keine Barrieren mehr. Wir haben ein paar Barrieren mit so klassischen Werbetextern, also Copywritern, weil man wird nie Copywriter automatisieren können, die denken aber, wir machen das. Also ich glaube, das ist ganz viel Verständnisfrage, weil viele Leute glauben, man drückt auf den Knopf und automatisch kommt irgendein Scheiß raus, was es halt nicht tut.
Was sagst du denn kurz, wo du gerade bist? Google hat ja jetzt gerade verkündet, irgendwie, dass sie ihren AdWords-Bereich abschaffen werden. Und wir als Dienstleister sind gerade, da geht es halt nämlich auch in Richtung KI und vor allen Dingen auch, geht meine Frage in Richtung Erstellung von Anzeigentexten, jetzt für AdWords zum Beispiel. Da will ja Google hin. Und die gehen da jetzt mit großen Schritten. Ende Juli soll das umgestellt werden. Und es soll halt für kleine Werbetreibende ja eine Plattform geben, wo sie quasi ganz plump ausgedrückt Budget eingeben und die Kampagnenerstellung funktioniert von alleine. Wie glaubst du, dass Google schon so weit ist, dass da hinten dann Vernünftiges rauskommt oder glaubst du, das dauert noch ein paar Jährchen?
Ich glaube, da kann schon was bei rauskommen, weil dafür haben sie jetzt ja jahrelang genug Daten gesammelt von funktionierenden Anzeigen und nicht funktionierenden Anzeigen. Ich glaube, bei Texten ist es halt wirklich, wirklich herausfordernd, weil die deutsche Sprache, die Linguistik, die Tonalität, wow. Also wir sprechen ja alle Deutsch, wir wissen das ja selber, wenn jemand aus Spanien oder Italien kommt oder aus Südamerika oder aus den USA und unsere Sprache lernen möchte, viel Spaß. Also, das ist halt richtig.
Ja, gut, gebe ich dir zum Teil recht, aber ich sag mal, gerade bei großen Shops, die Anzeigentexte müssen auch auf eine skalierbare Art und Weise erstellt werden und sind auch meistens nach irgendeinem Muster auch mal ausgerichtet. Also, das könnte so eine KI natürlich schon schaffen.
Das kann auf jeden Fall, also so ein Einsatz, zwei Sätze auf jeden Fall. Theoretisch können wir ja auch AdWords-Anzeigen schreiben oder kleine Anzeigen. Also, man kann die Ausgabe der Textlänge bestimmt. Das funktioniert ja alles.
Wie siehst du das mit Landingpages, Landingpage-Betextung, also wirklich, ich sag mal, abverkaufsorientierte Landingpages?
Das kann funktionieren. Das ist ja auch schon fast wieder datenunabhängig, ne? Also ich meine, die Conversion-Treiber sind ja meistens irgendwelche Emotionen, die damit gar nicht unbedingt was zu tun haben. Also ich glaube, sowas kann auf jeden Fall funktionieren, dass du halt einen großen Bereich hast, der sich nur ums Produkt dreht und den ich halt mit unserer Maschine betexte und die anderen Conversion-Elemente sind vielleicht gar nicht aus der Maschine. Das
macht es kombiniert. Ach, die machen das? Die machen Landingpages mit Daten, Daten geschriebenen von euch plus dann Sachen vom Copywriter, vom Werbetexter? Ah, geil. Zum Beispiel, dann kann der sich natürlich auch ein Stündchen mehr Zeit nehmen, um da nochmal die Botschaften besser rüberzubringen oder vielleicht sogar das KI-Sprech nochmal ein bisschen fein zu schleifen oder so, könnte ich mir vorstellen.
wer mal so einen Sales-Funnel gebaut hat, der weiß ja, wie groß der, also der Funnel selbst aufbauen ist eigentlich gar nicht so der Pain, aber den zu kopieren und zu skalieren, das ist dann halt richtig.
Ja, klar.
Das kombinieren Leute mit uns.
Also es könnte ein richtiger Wachstumsmotor sein für das ganze Online-Marketing, das Thema. Ja. Okay.
Und was wir zum Beispiel auch machen, ist Newsletter. Das heißt, man sammelt halt die Daten, was hat er letztens gekauft. Zum Beispiel eine Badehose. Und das weiß man halt, der Sommer kommt, der hat letztes Jahr eine Badehose gekauft. Dann kann man natürlich einen automatisierten Text schreiben für alle, die eine Badehose gekauft haben. Die kriegen jetzt den und den Text. Für alle, die aber nur eine Schwimmbrille gekauft haben, die kriegen halt den und den Text. Das heißt, man kann auch Newsletter damit automatisieren.
Geil,
und dann auch, natürlich kann man sich theoretisch auch die Wetterdaten mit reinziehen, wenn die richtig gut wären. Oder man macht zum Beispiel auch die Fußballdaten. Okay. Das heißt, wenn am Wochenende irgendwie seine Mannschaft gewonnen hat, dann schreibe ich halt einfach einen automatisierten Text und schon direkt nach dem Spiel.
Okay.
Also das ist auch das, ich glaube, darauf kommen wir, sehen das bei uns im Sales auch, wenn bei uns ein Lead reinkommt, und wir gehen den wirklich direkt an, dann ist die Conversion Rate viel höher, als wenn wir da 2-3 Tage warten. Und das ist, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man so einen Fußballshop hat und das Bayern-Trikot hat oder was auch immer und Bayern gewinnt halt gegen oder gewinnt die Champions League oder was auch immer und dass man direkt danach, wirklich 5 Minuten danach einen automatisierten Text rausschickt mit einer eine automatisierte E-Mail oder SMS oder was auch immer, man kann ja alles automatisieren. Oder man hat eine App und die schreibt automatisiert eine Notification, dass das halt richtig gut konvertieren
kann. Das ist dann sind wir ja beim Thema Marketing Automation.
Ja. Genau. Mhm. Da sind wir mit in der Chain mit drin
bei ganz vielen. Klar.
Okay. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht eine spannende Abschlussfrage, außer Olaf, du hast noch was. Was muss ein Unternehmen jetzt da haben, um mit euch starten zu können? Brauche ich großes technisches Verständnis? Brauche ich, du hast ja vorhin schon gesagt, bestimmte Texter vielleicht, die das Ding linguistisch programmieren? Ja. Also was kommt für ein Aufwand auf ein Unternehmen zu, das jetzt sagt nach dieser Sendung, ja, okay, das probieren wir jetzt aus, das wollen wir jetzt wissen. Was
also,
kannst du dann eine Vorschau
geben? Ich kann dir eine Corporate-Antwort geben. Ich kann dir eine Corporate-Antwort geben und eine persönliche.
Ja, beide.
Also was wir immer sagen ist, du brauchst auf jeden Fall Daten. Das heißt, irgendjemand bei dir im Unternehmen oder du kriegst die Herstellerdaten, muss halt diesen Hut aufhaben zum Thema Daten. Die mit unserem Tool zu verknüpfen, ist total easy. Das Regelwerk zu erstellen, ist total easy. Texte zu schreiben, kann einer gut und kann einer schlecht. Man kennt das ja selbst, ne? Also
Klar. Man
hat manchmal auch Mitarbeiter, die schreiben dir einen Newsletter, einen Blogbeitrag und denkst dir, hätte ich den mal selbst geschrieben. Also ein guter Schreiberling bringt natürlich schon super viel. Mein persönliches, und das ist so das, was wir eigentlich immer sagen. Und wenn du natürlich jemand bist, der das in einer Person kann, dann brauchst du nur eine Person dafür. Das funktioniert.
Okay.
Was unser Tool aber kann, ist, und das machen wir vor allen Dingen mit den großen Firmen, es ist ein Echtzeit-Tool. Das heißt, wenn du da Regeln anlegst und du Sätze schreibst, sehen das alle anderen, die das Tool benutzen, auch. Es ist wirklich Echtzeit. Du musst nicht auf Speichern drücken. Das heißt, Leute können gleichzeitig alles Mögliche beschreiben mit 100 Leuten gleichzeitig. Und dann ist nämlich wichtig, wir haben jetzt mal einen großen Publisher, einen großen Verlag, der unsere Software benutzt. Es hat einfach jemand den Hut auf. Und der kommt regelmäßig hierher oder bestellt auch Computerlinguisten zu sich, um wirklich mit denen intensiv zusammenzuarbeiten und das ganze Thema überhaupt zu verstehen. Also nicht nur unsere Software, sondern was kann ich mit meinen Daten machen und was möchte ich damit erreichen. Und sobald du jemanden da im Team hast, der das halt wirklich vorantreibt und macht, also so im Endeffekt wie der Head of SEO das ja auch macht, da laufen ja auch nicht 40 Leute zu allen möglichen Konferenzen, sondern das machen halt 2-3 und die tragen dann die Infos nach innen. Für mich, wenn ich in einer großen Organisation arbeiten würde, also nicht in einem kleinen Startup, sondern wirklich in einer Firma, die 40, 50 Leute hat, ich würde auf jeden Fall irgendjemanden den Hut aufsetzen und sagen, du kümmerst dich jetzt darum, du machst das. Und dann hol deine 3-4 Leute, den einen aus der Technik, 2 Texter und vielleicht noch jemanden, der Projektmanagement macht, der zum Beispiel mit dem Einkauf zusammenarbeitet, um zu wissen, was kommt Neues rein, was haben wir neue Produktkategorien und so weiter und so fort. Behalt den Hut dafür auf und dann schaffst du es halt auch in 2 Monaten deine Content zu automatisieren. Also das ist so eine Zeit, die ich persönlich
sehe. Denkst du persönlich, also ihr Firma sagt, du brauchst eigentlich nur einen Mann, der das steuert, eine Frau, aber eigentlich brauchst du ein kleines Content-Team zu haben, wie heute auch, das sich einfach um das Thema kümmert, das sich mit dem ganzen Unternehmen abstimmen kann. Verstehe. Absolut.
Ansonsten muss man ja auch ehrlicherweise sagen, haben die Leute auch nicht den Schmerz, so eine Software zu installieren oder in ihrem Betrieb zu installieren, wenn sie kein Content-Team haben. Also dann ist halt wie dieses typische, ihr macht ja Content-Automatisierung, kann ich jetzt auf den Knopf drücken und da kommt alles raus? Nee, kommt's nicht. Funktioniert halt einfach nicht. Von daher, unsere bestlaufendsten Kunden haben einen Menschen bei sich sitzen, der den Hut auf hat und ein kleines Team, was schlagfertig das Tool bedient. Und das reicht aber auch. Und die generieren natürlich Texte, die würdest du niemals per Hand so schreiben.
Okay. Und die haben dann zum Teil vielleicht früher händisch gearbeitet und jetzt haben sie einfach umgestellt.
Ja.
Okay.
Genau.
Interessant.
Also auf dem AXCD war zum Beispiel der Head of Content von Klingel, von dem Versandhaus Klingel, was ja, wusste ich auch gar nicht, immer noch irgendwie der drittgrößte Online-Händler in Deutschland ist, also für Fashion, weil die halt so viele Eigenmarken haben und Untermarken haben. Und der hat beim AXCD in Berlin bei unserem Event darüber geredet, wie er das im Unternehmen installiert hat. Und ne, mit PIM-System, mit dem Einkauf und so weiter und so fort. Das ist komplett aufgezeichnet. Und sowas ist natürlich interessant, was in großen Organisationen, wie da unsere Software genutzt wird und wo sie angehängt wird.
Ja, spannend. Ja.
Aber das kriegen die Kunden eigentlich ganz gut selbst hin. Also da geben wir wirklich wenig Ratschläge. Aber wir wissen halt schon, dass wir sind halt nicht so ein Tool wie so ein SEO-Tool, ne, was du einfach nur hinten dran hängst zum Reporting oder zum Entscheidung treffen, sondern wir sind ja wirklich ein sehr in der Firma verflechtetes Tool, wenn du es irgendwann mal richtig benutzt. Okay.
Und, was jeder auch so ein bisschen anders dann integrieren kann in seine Abläufe. Genau.
Je nachdem, genau wie die Abläufe, die bestehenden schon sind, ja.
Ja, spannend.
Meistens ist es halt kein kalter Sprung ins Wasser, sondern es ist auch eine Phase, ne, durch die man durchgeht. Dann betextet man nur eine Kategorie, dann schaut man, dass man mal nur Texte auf einer Unterseite oder auf einer Untermarke automatisiert und so weiter und so fort. Also es ist nie, ich stelle jetzt alle meine Textproduktionen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, ab und mache nur noch AX Semantics. Das glaube ich auch funktioniert
nicht so. Okay, also es ist einfach ein Prozess und ich kann das nicht von heute auf morgen machen. Ich sollte auch bestimmte Power im Rücken haben. Ein Mini-Laden braucht sich an das Thema jetzt eigentlich nicht rantrauen, sondern das ist eher was für die großen Player.
Es wär eigentlich mal eine gute Case Study, unseren kleinsten Kunden zu finden, der wahrscheinlich am meisten Texte generiert. Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
Und was dann für Arbeit angefallen ist, das wird unsere Hörer sicher auch interessieren.
Die Arbeit ist grundsätzlich immer dieselbe. Ja. Also
wie der das gewuppt hat, meine ich. Also wie der das hingekriegt hat im Team. Da ist er sicher bei jedem nochmal.
Aber ich meine auch da. Ich meine, das ist Wir arbeiten gerade daran, so wirklich sehr, sehr coole Demo-Videos zu haben, weil jetzt gerade siehst du halt einfach nur die Oberfläche und kannst dir selbst zusammenreimen, was da jetzt gerade passiert. Aber im Grunde sind die Abläufe, die mit unserem Tool geschehen, immer dieselben. Also der Datenimport, die Datenanalyse, das Regelwerk und das Texting, das Writing. Okay. Und wenn ich einfach, das Problem bei den meisten Journalisten oder Redakteuren sind halt die können halt mit Daten nicht so umgehen. Also ist ja genauso wie, Leute können besser mit Word arbeiten, andere mit Excel. Und wir sagen immer, wenn du wirklich gut mit Excel arbeiten kannst, dann kannst du auch sehr, sehr gut mit unserem Tool arbeiten.
Okay.
Weil du weißt, wie strukturierte Daten aussehen. Und Texte schreiben ist dann halt so die zweite Herausforderung, die du können musst, aber das können die meisten Menschen während eine Excel-Tabelle lesen und verstehen, da scheitern schon viele.
Okay, die liefern dann und, den Techies das in Word und die bauen es in Excel rein.
Genau. oder machen eine Excel in PowerPoint oder sowas. Ja, man kennt das ja. Aber grundsätzlich ist der Ablauf mit dem Tool immer dasselbe. Also es sind Daten, daraus werden Regeln, Entscheidungen getroffen und die betexte ich dann. Ja. Und das kann theoretisch, wie gesagt, eine Ein-Mann-Firma machen. Aber auch da ist halt wieder, wenn es ein Shop ist, der 100.000 Produkte hat, dann ist das auch schon wieder keine Ein-Mann-Firma.
Geht, glaube ich, Hand in Hand. Also KI als Unterstützung, nicht als Konkurrenz für Texter. Und Felix, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Danke fürs dabei sein und vielleicht bist du ja in 5 Jahren wieder Gast und dann gibt es schon wieder ganz neue News aus der Machine Learning und KI-Ecke.
Genau, dann beantwortet unsere Maschine.
Ja, genau.
Dann macht wird unser Podcast von einem KI-Assistenten gemacht. Oh,
das wäre spannend. Dann Felix, vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr schön. Danke auch von mir. Die nächste Sendung wird, wir haben ihn schon angesprochen, mit dem guten Karl Kratz sein. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid das nächste Mal. Wird, denke ich, auch wieder spannend. Hauptthema haben wir nicht. Das werden wir mit dem Karl zusammen erarbeiten. Und von mir aus dann aus Hannover, ja, würde ich sagen.
Schickt uns eure Fragen.
Genau, schickt uns eure Fragen, genau. In unserer Facebook-Gruppe. Tretet dabei. Dort könnt ihr Fragen stellen, die wir dann in der nächsten Sendung mit Karl oder bei den darauffolgenden Sendungen dann den Gästen stellen werden. Ich sag tschüss aus Hannover. Danke, Felix.
Danke euch und ich sage auch tschüss. Und ich freue mich auf Karl.
Bis bald. Ciao. Den allerwichtigsten Call to Action vergessen Olaf und ich vor lauter Begeisterung immer am Schluss der Sendung. Bewertet uns bitte auf iTunes, wenn euch unsere Sendung gefällt. Wir haben jetzt auch schon den ein oder anderen Stammhörer dabei, was uns sehr freut. Es war jetzt die 7. Sendung, also hinterlasst uns eine Bewertung. Was gefällt euch? Was würdet ihr gerne noch anders haben in unserer Sendung? Und schreibt uns natürlich auch eure Fragen an unsere nächsten Gäste. Der Karl Kratz ist ja der Nächste und wir freuen uns sehr, wenn ihr da ein bisschen mitmacht und wir eure Fragen stellen können. Also, bis bald. Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.